Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Ich behaupte mal, wer in der Bibel liest, der stolpert irgendwann über Stellen, bei denen er oder sie sich fragt, warum tut Gott sowas? Warum lässt Gott sowas zu? War das bei dir, Ingrid, auch mal der Fall?
Ja, also bei mir war das so. Als ich Kind und Jugendliche war, wenn ich Bibel gelesen habe, ich habe die schwierigen Seiten einfach überblättert. Hat mir nicht gefallen. Und als ich dann auf die Bibelschule ging, musste ich mich damit auseinandersetzen. Dann musste ich lesen vom Zorn Gottes, vom Gericht Gottes oder von Völkern, die vernichtet wurden. Und das war hart für mich. Also ich bin dann in eine Glaubenskrise reingekommen. Aber mein damaliger Bibelschullehrer war total toll. Der hat mir geholfen, das alles irgendwie einzuordnen und war da für mich und hat mir geholfen, dass ich meinen Glauben an einen liebenden Gott nicht verliere. Und wie war es bei dir?
Ja, ich startete so mit 12 meinen ersten Versuch, mal die ganze Bibel so durchzulesen von vorne. Und so die ersten beiden Bücher waren schon herausfordernd. Denk an die Sintflut, die ganze Völker hinwegrafft oder an Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und ja, als ich dann so an das dritte Buch Mose gelangte und die Kapitelüberschriften da las, also das Brandopfer, das Speiseopfer, das Heilsopfer, das Sündopfer, da war ich raus und habe eigentlich dann nur noch das Neue Testament gelesen. Und erst als ich dann später in der Schule anfing, Hebräisch zu lernen, war ich dann wieder so im Alten Testament unterwegs und Gott sei Dank an der Hand einer wunderbaren Lehrerin, die mir einfach so die Augen öffnete für die Schönheit des ersten Teils der Bibel.
Wie schön. Ja, ich glaube auch, dass viele Christen einfach sagen, ich will mit dem Alten Testament nichts zu tun haben. Ich lese das Neue Testament, das reicht mir. Da finde ich Gott, den gütigen Vater, oder ich finde auch Jesus, den Barmherzigen, den Friedensstifter.
Und diese Position ist ja nicht neu. Also Markon forderte schon im 3. Jahrhundert, dass man das Alte Testament weglassen sollte. Und das wurde in den 2000 Jahren immer wieder gefordert. Erst von ein paar Jahren plädierte ein evangelischer Theologieprofessor dafür, dass man eben das Alte Testament streicht. Und auch unter Evangelikalen gibt es ja Stimmen wie die von Andy Stanley, der sagt, dass wir das Alte Testament so abkoppeln sollten. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich nehme die Bibel und koppel ab, das heißt über 2/3 der Bibel lasse ich dann einfach weg.
Gut, das wäre jetzt eine einfache Lösung. Ich kann es auch verstehen. Im Neuen Testament, da haben wir Jesus, den Gütigen, und Gott ist die Liebe, lesen wir da. Und Jesus, er liebt ja sogar seine Feinde. Er versöhnt die Welt mit sich. Das ist einfach faszinierend. Aber im Alten Testament, da übt Gott Vergeltung. Und er befiehlt, Kriege zu führen. Ja, und manchmal ist es sogar so, dass er seinem Volk befiehlt, nicht barmherzig zu sein mit seinen Feinden. Also das passt für mich nicht zusammen. Ist das noch derselbe Gott?
Ja, ich dachte anfangs auch so, dass sich erst im Neuen Testament so der wahre Gott offenbart, der Gott der Liebe. Also mal ganz vereinfacht gedacht, so Altes Testament ist der böse Gott, Neues Testament ist der gute Gott. Aber das ist eben zu einfach gedacht. Also ich hatte da einfach schlicht zu wenig in der Bibel gelesen. Etwa wie Gott im Buch Jeremia im ersten Teil der Bibel eben sagt, ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Also der böse Gott, nein, es ist ein Gott voll Liebe.
Ja, den Vers, den lese ich auch immer wieder, auch bei Leuten, dass sie sich den hinstellen und sich daran festhalten. Ja, im ersten Teil der Bibel finde ich eigentlich auch vieles, was so im zweiten Teil wieder vorkommt. Zum Beispiel das Gebot der Nächstenliebe, das ist schon da. Oder auch die Feindesliebe können wir schon im Buch der Sprüche finden. Ja, und dann der Name Gottes. Gott offenbart sich Mose am Sinai mit seinem Namen. Und den will ich einfach auch aus der Bibel vorlesen, der ist so faszinierend. Gott sagt, ich heiße Jahwe, ich bin da für dich. Das ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld. Meine Güte und Treue sind grenzenlos. Das ist so schön. Und ich denke dann einfach auch, daran sehen wir ja, wie Gott ist, auch schon im Alten Testament. Er liebt, er vergibt, er befreit, er hört uns. Und das sieht man an verschiedenen Personen im Alten Testament, aber auch immer wieder, wie er mit seinem Volk umgeht. Mhm. Er befreit es zum Beispiel aus der Unterdrückung der Ägypter oder aus der Gefangenschaft in Babylon.
Ja, und auf der anderen Seite ist ja das Neue Testament jetzt nicht nur so ein Liebesroman. Also da gibt es ja auch schwer Verdauliches oder Unverständliches. Also ich denke an die Offenbarung des Johannes oder an Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, so Todesstrafe wegen einer Falschaussage. Und auch Jesus, warum redet Jesus so oft von Dämonen, vom Teufel, von der Hölle, vom Gericht, vom Tod? Also auch wenn ich es vielleicht gerne hätte, Jesus sitzt ja im Neuen Testament jetzt nicht nur am Lagerfeuer und singt Kumbaya, my Lord.
Das stimmt. Und eigentlich finde ich auch diese Formulierung, der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments, schwierig. Es gibt ja nur einen Gott. Und da gibt es eigentlich auch keinen Widerspruch zwischen, oder sollte es nicht geben. Klar hat die Bibel jetzt zwei Teile und ich kann sagen, da entwickelt sich was, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, nur weil die Bibel zweigeteilt ist, hat sich auch Gott verändert oder ist zweigeteilt in seinem Charakter. Und wenn ich auch darüber nachdenke, klar, da gibt es diese 400 Jahre, die Bibel schweigt fast 400 Jahre. Und ich kann schon sagen, was ist denn da? Nimmt sich Gott da so eine Art Bedenkzeit oder was ist da los?
Ja, oder er holt sich einen Unternehmensberater ins Haus und sagt zu ihm, du, also ich komme nicht mehr so gut bei meinem Volk an, könntest du mich da mal ein bisschen marketingtechnisch aufpimpen? Mhm. Und der Unternehmensberater sagt, ja, kein Problem, du, wir machen einfach aus dir den Gott des Neuen Testaments, den Tempel, den lassen wir mal weg. Und dann schicken wir deinen Sohn, Jesus, Gott 2.0, und der wird everybody's darling und den werden alle lieben und so werden auch alle dich lieben. Und das ist natürlich Quatsch, wenn man das so denkt. Also im Jakobusbrief heißt es, er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Also Gott bleibt unveränderlich derselbe. Also sein Charakter bleibt durch die Jahrhunderte hindurch gleich. Und genau so Jesus. Im Hebräerbrief heißt es, er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit.
Ja, mir fällt da auch der Apostel Johannes ein, mit dem wir uns ja im Mai beschäftigt haben. Und Johannes schreibt, Gott ist Liebe. Er hat Jesus erlebt, er ist mit ihm gegangen und er ist zu diesem wunderschönen Schluss gekommen, Gott ist Liebe. Ja, und er war ja ein gläubiger Jude. Er kannte ja Mose, er kannte die Propheten, er kannte das Gesetz. Und trotzdem gab es für ihn da keinen Widerspruch. Er bleibt dabei, Gott ist Liebe. Ja, und Gott hat für ihn da nicht zwei Gesichter. Es gibt den leidenschaftlichen Gott vom Alten Testament, den Heiligen, aber das ist der gleiche wie der liebevolle Abba, von dem Jesus spricht. Und auch der Hirte Israels ist der Hirte, der sich um sein verlorenes Schaf kümmert und den Jesus nennt, ja. Und sicher, es gibt da schon Unterschiede zwischen den beiden Testamenten, aber es gibt eben auch ganz viele Gemeinsamkeiten.
Ja, ich denke, es gibt so einen roten Faden, der sich da durchzieht. Also, dass es darum geht, dass das Volk Israel und alle Menschen erkennen, dass Gott der Herr ist. Also, dass Gott unter seinem Volk wohnen will, heißt es immer wieder. Dass er eine Sehnsucht hat, unter diesem Volk zu wohnen, trotz des Sündenfalls. Trotz des goldenen Kalbs und trotz dessen, was ich bisher oder auch künftig alles so verbockt habe. Also es wird immer klarer und mit Jesus dann überdeutlich, diese Sehnsucht unter den Menschen zu wohnen, wenn es im Johannesevangelium heißt, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter ihm gewohnt. Also dieses Evangelium, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott da ist, das ist auch schon im ersten Teil der Bibel hörbar. Und genau so zieht sich durch, dass Gott in beiden Teilen dem Volk deutlich machen möchte, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Und dass Handeln eben auch Konsequenzen hat. Aber ich denke, es ist wichtig klar zu haben, dass Gottes Gebote jetzt nicht so ein moralischer Zeigefinger sind, sondern Gottes Hilfen zum Leben. Also, dass Gott dazu sagt, damit du lebst.
Ja, wir haben da mal was erlebt in der Familie und da habe ich das auch das erste Mal so richtig begriffen. Jakob, unser Sohn, als er noch klein war, mussten wir mit ihm in den Kindergarten laufen, an einer schmalen Straße. Die war aber doch recht befahren. Und wir mussten ihn an die Hand nehmen. Es wäre viel zu gefährlich sonst gewesen. Ja, und er hat das nicht gewollt. Er hat versucht, sich loszureißen. Ja. Er hat es wahrscheinlich als Freiheitsberaubung empfunden. Und er hat sich innerhalb von einem Jahr 3-mal den Arm ausgekugelt oder gezerrt. Ja, und eigentlich war es ja nur gut für ihn, dass wir ihn festgehalten haben. Aber er hat das nicht verstanden damals, dass dieses Gebot, damit du lebst, für ihn war und dass es ihm gut getan hat. Er konnte diese Gefahr einfach noch nicht abschätzen. Ja.
Also eben, dass mir auch in den Geboten der liebende Gott begegnet, der eben sagt, damit du lebst. Mhm. Und du kannst ja von vorne anfangen. Du kannst mit Adam und Eva im Paradies starten. Da läuft ja einiges schief. Mhm. Ja. Und Gott sagt ja dann nicht, Experiment Menschheit hiermit beendet. Dann wäre die Bibel recht dünn geworden, nur so 3 Kapitel. Sondern Gott sagt zu ihnen, ja, ihr müsst den Garten verlassen. Das ist die Konsequenz eurer Handlung. Aber ich gebe euch Kleidung. Ich gebe euch eine Aufgabe. Mhm. Und ich gehe mit euch mit. Ich will weiter unter euch wohnen. Also da steckt von Anfang an Gnade drin. Die kommt nicht jetzt erst mit Jesus ins Spiel oder im Neuen Testament. Die ist von Anfang an da. Mhm. Und eben auf der anderen Seite ist Jesus auch einer, der uns immer wieder die Konsequenzen unseres Handelns aufzeigt. Also keiner spricht in der ganzen Bibel häufiger von der Hölle und vom Gericht als Jesus. Also er macht klar, dass am Ende Verantwortung geschehen muss. Aber Jesus zeigt eben, dass er bereit ist, die Konsequenzen für unser Handeln eben zu tragen am Kreuz.
Ja. Ja, dann ist also in beiden Teilen der Bibel Platz für das Gesetz und aber auch Platz für Gnade und Liebe.
Ja. Ja.
Und dann gibt's auch kein Entweder-Oder, denn beides gehört zusammen. Ja, und Jahwe und Jesus werden ja auch beide zornig bei den gleichen Dingen, wie wenn Ungerechtigkeit geschieht oder wenn Barmherzigkeit fehlt. Ja, und dann könnte man ja eigentlich auch sagen, dass man diese Trennseite hier zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, dass das keine Trennseite ist, sondern vielleicht viel eher sowas wie ein Doppelpunkt.
Sehr schön, ja.
Ja. Denn eigentlich ist es ja so, dass das Neue Testament dann auf dem Alten aufbaut. Und dass wir vieles vom ersten Teil erst verstehen, wenn wir Jesus verstehen. Und dass wir auf der anderen Seite Jesus erst richtig begreifen können, wenn wir das, was im Alten Testament auch schon über ihn steht, an Verheißungen und an Vorbereitungen, wenn wir das begriffen haben. Zum Beispiel Ostern, das ist ja auch so. Das kennen wir ja, aber ich finde es immer wieder faszinierend, dass Ostern seinen Ursprung schon im Passafest hat.
Ja, und ich denke, es lohnt sich da einfach noch mehr nachzuforschen. Also es gibt da einfach in der Bibel ganz viele Querverweise. Mhm. Und es ist so, dass die beiden Teile sich ergänzen. Also viele Themen, die im ersten Teil der Bibel angesprochen werden, werden dann im zweiten Teil nicht nochmal aufgegriffen oder wiederholt. Also ich denke an die Psalmen, die ganzen Emotionen, die da drin stecken und die dann ins Gebet vor Gott gebracht werden. Oder an die Bedeutung von Liebe und Erotik. Also da finden wir im Neuen Testament wenig dazu. Also das verpassen wir alles, wenn wir einfach diesen ersten Teil weglassen. Und ich glaube, dass Jesus um die Gefahr weiß, dass seine Jünger immer wieder so denken können, ja, also den ersten Teil, der gilt für uns nicht mehr. Und dass er deswegen ganz bewusst in der Bergpredigt sagt, denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Also ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern eben um zu erfüllen.
Aber auf der anderen Seite heißt das ja jetzt nicht, dass alle Vorschriften vom Alten Testament uns noch gelten. Also zum Beispiel diese kultischen Gesetze, die gelten uns ja nicht mehr. Es gibt keinen Tempel mehr im Neuen Testament, es gibt kein Tieropfer mehr und damit gibt es eben auch die Reinheitsgebote nicht mehr. Und ja, wenn Jesu Blut uns rein macht, sein Blut macht uns rein, dann brauchen wir diese Reinheitsgebote ja nicht mehr. Ja, und auch gleichzeitig die Einhaltung von Speisegeboten oder auch die Beschneidung, das rettet uns nicht, sondern uns rettet die Gnade und Liebe und unser Glaube an Jesus. Aber die Ethik vom Alten Testament, die 10 Gebote, das gilt uns ja auch heute noch. Denn nur weil uns Jesu Gnade retten, heißt das ja nicht, dass die Vorstellung von dem, was gut, was richtig und was falsch ist, von Gott, dass sich das verändert hätte. Also diese Gebote, du sollst nicht lügen, nicht stehlen, nicht morden, das gilt uns natürlich heute.
Ja, ich denke, da hat sich nichts verändert, genauso eben wie schon gesagt im Gottesbild. Also der Gott, von dem Jesus spricht, ist derselbe, exakt der Gott, der unter dem Volk Israel wohnen will. Also Gott lässt sich auf eine Geschichte mit uns Menschen ein. Also er geht eine Beziehung zu einem Volk ein. Und dieses Volk lernt in dieser Beziehung, wie es eben in der Beziehung der Fall ist, Gott immer mehr kennen. Also im Gegensatz zu den meisten Religionen der Welt glauben Juden und Christen, dass Gott sich offenbart hat, und zwar im Laufe der Geschichte, dass sich einem Volk nach und nach geoffenbart. Also nicht sofort seine Pläne, sein ganzes Wesen in Fülle, sondern nach und nach. Also nicht einfach, dass Gott eine Buchrolle vom Himmel wirft und da steht dann alles drin und alles ist klar, sondern er inspiriert im Laufe von Jahrhunderten Menschen eben die Geschichte Gottes mit seinem Volk aufzuschreiben.
Und du denkst also, dass das Volk Israel nach und nach verstanden hat, was sein Wille ist, dass es verstanden hat, wer auch Gott ist für sein Volk?
Also ich mache mal ein Beispiel. Also zu Abrahams Zeiten, da war es total normal, dass Gott die Kinder geopfert wurden. Also das Liebste. Und Gott macht deutlich, dass er das nicht will. Und es war auch allgemein üblich, Gott Tiere zu opfern. Also es war so, dass die Menschen irgendwie das Gefühl hatten, Gott könne sie gar nicht lieben, ohne dass sie ihm etwas Kostbares geben. Und das spuckt so seit Urzeiten in uns Menschen, unseren Köpfen so herum, dass wir Gott uns gnädig stimmen müssen, dass wir uns seine Gunst verdienen müssen. Aber so denken wir Menschen, das ist menschliche Logik. Und Gott, finde ich, lässt so in seinem Volk die Erkenntnis reifen, so nach und nach, dass er ein ganz anderes Opfer möchte. Also wenn ich im den Psalm lese, etwa im Psalm 50, da sagt Gott, meinst du, ich esse das Fleisch von Rindern oder trinke das Blut von Böcken? Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Also Gott macht klar, was er möchte. Dank. Dank für das, was er dem Volk getan hat. Er möchte Liebe, er möchte eine Beziehung, so von Herz zu Herz. Und wenn man dann weiterliest in den Propheten, wird das immer noch deutlicher, dass es Gott in erster Linie um das Herz geht, weil er genau in diesem Herzen wohnen möchte.
Ja, und wenn es ihm dann um mein Herz geht, dann will er ja auch, dass ich keine Angst habe, weil wenn ich Angst hätte, dann wäre das ja keine Liebe mehr. Und ich denke, dass Gott mir zeigen will, dass er vertrauenswürdig ist und dass ich ihm vertraue. Darüber freut er sich. Ja, und diese Angst von Menschen, das kommt dann vielleicht sogar aus der Biografie. Vielleicht daher, dass ich immer dachte, ich muss es meinem Vater oder meiner Mutter oder irgendeiner Autoritätsperson recht machen. Und ja, dann, wenn ich das mache, dann bin ich richtig und ja, dann muss ich auch keine Strafe befürchten.
Also ich denke wirklich, dass unsere Biografie ganz stark unsere Theologie prägt. Also das, was wir erlebt haben in unserem Leben, gerade auch als Kind, das prägt so unser Denken von Gott. Ich glaube, dass die Biografie, das ist meine These, uns mehr unser Gottesbild prägt, als das, was wir so im Alten Testament jetzt etwa gelesen haben.
Ja, das kann sein.
Und ich denke, darum ist es eben wichtig, sich so das eigene Gottesbild mal anzuschauen und zu fragen, woher kommt es denn? Also, und es von Jesus her reinigen zu lassen. Ich denke gerade an das Vaterbild, dass man das von Jesus her, wie er vom Vater spricht, her reinigen lässt und dass wir Gott immer mehr kennenlernen und sehen, dass er ein guter, ein barmherziger Vater ist und dass wir das auch erfahren können. Und dass wir immer mehr auch erkennen, dass Gott einen Heilsplan hat. Ein Heilsplan für dich und für mich und eben für alle Menschen.
Ja, das ist schön. Auf der anderen Seite können wir ja auch mit Paulus sagen, oder müssen es eigentlich auch, wir kennen immer nur stückweise. Letztlich können wir Gott nicht richtig verstehen in seiner Gänze. manches, was passiert, sein Handeln im persönlichen Leben von uns oder auch in der Bibel, das lässt uns sprachlos zurück und hilflos manchmal auch. Und dann denke ich, es gibt einfach nicht so einen Code, so einen Gottescode, mit dem wir Gott entschlüsseln können. Das geht leider nicht. Und sein Wesen, das ist immer noch viel, viel größer als unsere Gedanken, die wir uns so über ihn machen. Aber gleichzeitig ist er so gnädig und will uns ja begegnen. Er will uns ganz nahe kommen und auch persönlich werden und auch uns Erfahrungen mit ihm schenken. Ja, das finde ich einfach wunderbar.
Ja. Also, dass sich Gott uns zeigt und gleichzeitig doch auch verborgen bleibt. Also, wenn ich mal von der Beziehung, von der langjährigen Beziehung her denke, dann ist es ja auch so. Man kennt sich super gut und gleichzeitig ist jedem klar, dass der andere auch nochmal ein Geheimnis ist und auch fremde Seiten hat. Und wenn ich jetzt so in der Bibel lese und auf Stellen stoße, die mir fremd sind, die ich einfach nicht verstehe, da mache ich es wie beim Puzzeln. Also ich nehme das Teil und lege es einfach mal zur Seite. Aber ich puzzle weiter. Also ich lese weiter in der Bibel. Ich höre nicht auf, nur weil es jetzt zu schwierig ist. Ich denke, das ist oft eine Gefahr. Ja, das wird jetzt kompliziert. Da steige ich aus, sondern dran zu bleiben. Weiter zu puzzeln, zu gucken, ja, was ist denn mit der Stelle? Passt die vielleicht, dass man so versucht, seinen Blick zu weiten, mehr so einen Panoramablick zu bekommen und dann zu fragen, ja, warum steht denn der Satz da? Worauf bezieht der sich?
Ach, gute Idee.
Was ist der Kontext? Denn auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehe, also bin ich eben fest davon überzeugt, dass da mehr dahinter steckt. Also ein Sinn, der sich mir jetzt noch nicht erschlossen hat, aber den Sinn, den ich so nach und nach immer mehr verstehen möchte.
Ja, und machst du das dann auch so mit den schwierigen Stellen, also da, wo Gewalt drin vorkommt?
Also es ist klar, manche Kapitel in der Bibel sind einfach nur grausam. Aber ich denke, so brutal war die Welt eben damals. Und die Welt ist ja auch heute grausam, brutal. Also für mich ist nicht so die Gewalt überraschend im Alten Testament, die ist eben an der Tagesordnung. Aber was für mich überraschend ist, dass inmitten dieser ganzen Gewalt plötzlich so neue Ideen auftauchen. Dass plötzlich die Idee auftaucht, dass das Volk Israel zum Segen werden soll für die anderen Völker. Dass mitten in diesen Geschichten von Gewalt neue Ideen auftauchen, die Idee von Freiheit, die Idee von Gerechtigkeit, auch die Idee von Gewaltlosigkeit, von Mitgefühl, von Liebe, ja auch von Feindesliebe. Doch eben braucht es Zeit. Es braucht Zeit, dass sich diese neuen Ideen so nach und nach durchsetzen. Das ist nicht alles so von Anfang an fertig und klar gewesen. Ich denke, es brauchte so Jahrhunderte des Reifens und des Lernens. Also die hebräische Bibel ist für mich in meinen Augen nicht nur eher kein Ergebnisprotokoll, sondern eher so ein Verlaufsprotokoll, wo sich so eine Entwicklung abzeichnet, dass die Menschen immer mehr entdecken, wie Gott ist und wie er zu ihnen steht.
Ja, und letztlich hat sich ja auch mein persönliches Gottesbild mit der Zeit verändert, nach und nach. Erst habe ich geglaubt, es ist ein Gott, der Leistung fordert. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, er liebt mich bedingungslos. Und es wurde dann der eine, Gott wurde dann mein Gott, mein Vater und ich sein Kind. Und das, was ich jetzt tue, das tue ich aus Dankbarkeit und nicht, weil ich denke, ich muss es ihm recht machen. Ja. Und so würde ich einfach sagen, der eine Gott der ganzen Bibel, der meint's gut mit uns.
Ja, da kann ich nur ein Wort sagen. Amen.
Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.